Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 96 unserer Wissensreise. Heute zu Teil 2 unserer großen Wiederholung zum Thema Verdauung. Markus steht auch schon bereit. Hallo Markus.
Hallo.
Aber zunächst noch ein paar organisatorische Punkte. Es gibt endlich wieder die Aufzeichnung zum Psyche-Webinar. Und weil ich mich so über das Feedback gefreut habe, Markus, magst du kurz mal vorlesen, was Katrin dazu geschrieben hat?
Liebe Tanja, heute habe ich das Webinar Psyche beendet. Besten Dank für diese tolle Zusammenstellung und für die verständlichen Erläuterungen. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Das ist wirklich eine gute Prüfungsvorbereitung, die ich mir nicht besser hätte vorstellen können bei diesem komplexen Thema. Danke für dein Engagement. Liebe Grüße, Katrin.
Ja, danke, liebe Katrin. Das freut mich natürlich total. Falls auch du noch ein wenig Unterstützung für den Bereich Psyche hättest, schau gerne auf der Homepage unter Aktuelles. Sowohl zum aufgezeichneten Kurs, den Katrin durchgearbeitet hat, als auch zum Live-Kurs Psyche Live findet wieder im Juli statt. Und bis Ende Mai kannst du dich noch zum Early-Bird-Preis anmelden. Außerdem findest du unter Aktuelles den Themenhopping-Kurs. Falls du noch notfallmäßig alle wichtigen Prüfungsfälle, Anamnesen, Differentialdiagnosen, Strukturhilfen und so weiter, also kurz deine Must-Haves für die mündliche Prüfung durchgehen möchtest oder musst, damit deine Nerven endlich Ruhe geben, dann schau dir gerne mal die Inhalte des Kurses an. Und noch eine Neuigkeit, du kannst dich jetzt endlich direkt auf der Homepage für den kostenlosen Wissensreise-Newsletter eintragen. Wenn du also keine Neuigkeiten der Wissensreise mehr verpassen möchtest, trag dich gerne ein. Dann wirst du über geplante Webinare, Frühbucherpreise und sonst noch was informiert. Sagst du, die Prüfung ist noch ganz weit weg? Du stehst ganz am Anfang und suchst noch nach der richtigen Schule, die dich optimal auf deine Heilpraktikerprüfung und auch auf danach vorbereitet, dann schau dir mal das Angebot der Naturheilschule Isolde Richter an. Für dich als Wissensreise-Zuhörer gibt es einen Rabatt. Falls du noch keinen Kurs bei der Naturheilschule Isolde Richter gebucht hast und dich jetzt dazu entschließt, bekommst du bei Buchung der Heilpraktikerausbildung einen Rabatt von 100 Euro, bei Buchung eines Fortbildungswebinars 10%. Was musst du dafür tun? Gib bei deiner Buchung den Coupon Wissensreise an. Das war's schon. Dieser Coupon gilt natürlich auch weiterhin für Meditrix und verschafft dir 20% Nachlass für die Merkhilfe-Videos zu allen möglichen medizinischen Themen. Mit dem Coupon Wissensreise kannst du also sparen und die Wissensreise profitiert auch davon. So, und nun natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Markus, das kannst du mal vorlesen.
Na gut. Claudia, Christina, Nina, Sabrina, Kathleen, Annette, Ilka, Pia, Katrin, Nicole, Andrea, Christoph, Ayub, Petra und Annette.
Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, die eine oder den anderen beim nächsten Wissensreisetreffen im Mai kennenzulernen. Und noch ein kurzer Hinweis, weil in letzter Zeit immer mehr Fragen reinkommen. Wo sind welche Podcast-Folgen? Du findest alle Themen entweder so, wie du sie jetzt findest, also kostenlos. Wenn du als Wissensreise-Mitglied dabei bist, dann gibt es momentan 32 Folgen und zwar vor allem zu den Themen Gesetze, wie merke ich mir die Pflichten, wie merke ich mir die Verbote, zu den Infektionskrankheiten, auch hier gibt es Bildergeschichten und so weiter und aktuell auch das Thema Schock. Das gibt es für die Wissensreise-Unterstützer. So, jetzt aber genug Organisatorisches. Bist du bereit für Teil 2? Dann lass uns starten und schauen, wie fit du wirklich bist. Markus, legen wir los.
Okay, die Anatomie hast du beim letzten Mal gerade so bestanden. Kommen wir zur Pathologie im Bereich Darm. Welche chronisch entzündlichen Darmerkrankungen kennst du?
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
Wo spielt sich die Erkrankung Morbus Crohn ab?
Die Erkrankung beginnt oft im terminalen Ileum, kann aber den ganzen Verdauungstrakt betreffen und zieht sich durch alle Wandschichten. Also Mucosa, Submucosa, Muskelschicht bis hin zur Adventitia.
Was weißt du zur Pathophysiologie?
Es handelt sich um eine komplexe Barriereerkrankung, bei der die Bakterienerkennung und Bekämpfung nicht mehr richtig funktioniert. Durch eine veränderte Darmmucosa und Durchlässigkeit der Darmwand können Bakterien einwandern und eine Entzündungsreaktion auslösen.
Welche Symptome zeigen sich bei den Patienten darmbedingt?
Typischerweise verläuft die Erkrankung in Schüben. Es kommt zu Schmerzen im rechten Unterbauch und in der Regel zu nicht blutigen Durchfällen. Auch subfebrile Temperaturen sind möglich. Abszesse und Analfisteln sind häufig ein erster Hinweis auf die Erkrankung. Hinsichtlich der schlechten Aufnahme von Stoffen im Darm kann es zur Vitamin-B12-Mangelanämie und zum Gallensäureverlustsyndrom kommen. Damit also zu Fettstühlen, Gallensteinen und einem Mangel an fettlöslichen Vitaminen.
Welche extraintestinalen Symptome fallen dir ein?
Es kann zu Gelenkentzündungen kommen, wobei häufig HLA B27 zu finden ist. Deshalb haben die Patienten oft auch eine Kombination mit Morbus Bechterew, Augenentzündungen oder Erythema nodosum.
Welche weiteren Komplikationen gibt es?
Dadurch, dass alle Wandschichten betroffen sind, kann es zum Darmdurchbruch kommen, mit Entleerung des Darminhalts in die Bauchhöhle. Und das führt dann zum akuten Abdomen und ist ein Notfall. Außerdem könnte ein Ileus entstehen.
Welche Auffälligkeiten könntest du in der Diagnostik finden?
Hier gehen wir das IPAF durch. Bei der Inspektion kann man eventuell die Hautveränderungen wie Erythema nodosum oder auch die Fisteln sehen. Bei der Palpation könnte man vielleicht die entzündlich bedingten Verwachsungen spüren. Wenn das terminale Ileum betroffen ist, dann rechtzeitig. Im Blut werden die Entzündungsparameter erhöht und eventuell Werte einer Anämie zu erkennen. In einer Stuhluntersuchung wäre wahrscheinlich Kalprotektin auffällig.
Wie wird die Diagnose Morbus Crohn bestätigt?
Meist wird eine Darmspiegelung mit Biopsieentnahme vorgenommen, bei der man das Pflastersteinrelief sehen kann.
Und wie sieht die Therapie aus?
Allgemein sollte auf Nikotin verzichtet werden. Falls ein Malabsorptionssyndrom besteht, müssen die fehlenden Vitamine und Nährstoffe substituiert werden. Da viele Patienten stark auf Stress ansprechen und es dann zum Schub kommen kann, sind auch Entspannungsverfahren und ein nicht zu voller Terminkalender wichtig. An Medikamenten werden Glukokortikoide, wenn nötig auch Immunsuppressiva eingesetzt. Operiert wird nur im Ausnahmefall, da die Erkrankung dann meist an einer anderen Stelle einfach wieder auftritt.
Vabene, schauen wir uns mal die kleine Schwester an, die Colitis ulcerosa. Welche Darmabschnitte und welche Schichten sind hier betroffen im Gegensatz zu Morbus Crohn?
Colitis ulcerosa befällt zum größten Teil nur den Dickdarm. Typischerweise beginnend am Rektum und Sigmoid. Bei der Hälfte der Patienten bleibt sie auch hier und schreitet nicht weiter fort. Von den Wandschichten betrifft sie nur die Schleimhautschicht, also die Mucosa, und nicht wie Morbus Crohn alle Schichten.
Was passiert bei Colitis ulcerosa?
Aus bisher nicht bekannten Gründen gibt es bei dieser Erkrankung aktivierte Lymphozyten, die zu einer Entzündung in der Darmwand führen. Es bilden sich Erosionen, Ulzera und Nekrosen, wodurch dann auch die Blutungen entstehen. Durch den Entzündungsprozess wird Bindegewebe eingebaut, sodass der Dickdarm verkürzt wird und die Haustrennen langsam verstreichen. So sieht der Dickdarm mehr und mehr aus wie ein Fahrradschlauch.
Was sind Komplikationen bei Colitis ulcerosa?
Bei einigen Patienten kann sich ein fulminanter Verlauf zeigen, der zum toxischen Megakolon führt. Außerdem ist bei der Colitis ulcerosa das Risiko für ein kolorektales Karzinom erhöht.
Vergleiche die Symptome der beiden CED.
Wie wir jetzt schon gesagt haben, kommt es bei beiden Erkrankungen zu Durchfällen. Allerdings sind es bei Colitis ulcerosa viel mehr, bis zu 20 Mal am Tag, und sie sind blutig. Beide können Tenesmen und extraintestinale Manifestationen haben, wobei diese häufiger bei Morbus Crohn vorkommen.
Aus welchen Gründen kann es bei beiden jeweils zur Eisenmangelanämie kommen?
Bei Morbus Crohn bedingt durch die Aufnahmestörung im Dünndarm. Bei Colitis durch die Blutungen.
Warum ist die Operation bei Colitis ulcerosa eine bessere Möglichkeit als bei Morbus Crohn?
Anders als bei Morbus Crohn ist der Patient durch die OP geheilt. Die Colitis tritt also in der Regel nicht an einer anderen Stelle wieder auf.
Was ist eine Appendizitis?
Eine Entzündung des Wurmfortsatzes, der sich am Blinddarm befindet.
Wodurch kann eine Appendizitis entstehen?
Meist aufgrund von Bakterien, deren Vermehrung unterstützt wird durch eine Verlegung des Appendixlumens. Zum Beispiel durch einen Kotstein oder auch durch Würmer.
Welche Personengruppe ist davon häufig betroffen?
Die Appendizitis betrifft meist jüngere Menschen zwischen 10 und 25 Jahren.
Welche Symptome können dir einen Hinweis auf eine Appendizitis geben?
Der Patient berichtet, dass die Schmerzen gewandert sind. Von um den Bauchnabel herum nach rechts unten. Schmerzen im rechten Unterbauch sind auch das Leitsymptom. Außerdem könnte er Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen schildern. Typischerweise hat der Patient Fieber.
Warum stellt die Appendizitis einen Notfall dar?
Die gefürchtete Komplikation ist eine Perforation des Appendix, wodurch sich dann eine Peritonitis entwickeln kann.
Welche Zeichen kannst du theoretisch testen, um deinen Verdacht zu erhärten?
Wenn der Patient noch kein akutes Abdomen hat, könnte man den McBurney-Punkt testen, zwischen dem Bauchnabel und der rechten Sias. Direkt darüber, auf einer gedachten Linie zwischen den beiden Sias, im rechten Drittel, den Lanzpunkt. Gegenüber können wir das Blumberg-Zeichen, den Loslassschmerz testen. Rosing, also Darminhalt Richtung Entzündung streichen, sparen wir uns auf jeden Fall. Beim Psoas-Zeichen lassen wir dem Patienten sein rechtes Bein gegen Widerstand anheben, was zu Schmerzen führen würde. Und dann haben wir noch den Douglas-Schmerz und den Temperaturunterschied zwischen der rektalen und axillären Temperatur von mehr als 0,8 Grad Celsius.
Wie sieht die Therapie aus?
Wir rufen bei Verdacht natürlich sofort 112. Im Krankenhaus wird dann mit Hilfe bildgebender Verfahren entschieden, ob eine Appendektomie vorgenommen wird.
Was ist eine Divertikulitis?
Eine Divertikulitis ist die Entzündung von Divertikeln, also Aussackungen im Dickdarm, häufig im Colon descendens und Sigmoid. Meist handelt es sich hier um unechte Divertikel, bei denen sich Mucosa und Submucosa durch die Muscularis nach außen drücken.
Welche Risikofaktoren gibt es?
Nicht beeinflussbar sind eine familiäre Disposition, das Alter und die damit einhergehende Schwäche des Bindegewebes. Beeinflussbar sind die Ernährung. Hier gelten viel rotes Fleisch, wenig Ballaststoffe als Risikofaktoren. Außerdem ist beeinflussbar Übergewicht, Bewegungsmangel, Nikotin und Alkoholkonsum.
Welche Symptome treten bei einer Divertikulitis auf?
Akute Schmerzen im linken Unterbauch, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber, wechselhafter Stuhlgang, Blut im Stuhl und in schweren Fällen eine Perforation mit Peritonitis oder Ileus.
Wie wird die Divertikulitis oft bezeichnet?
Man sagt dazu auch Linksappendizitis des alten Mannes.
Zu welchen Symptomen kann es kommen, wenn die Divertikulitis im Bereich des Sigmoids liegt?
Hier könnte die Harnblase gereizt werden, was zu Schmerzen oder Problemen beim Wasserlassen führen kann.
Wie wird die Divertikulitis behandelt?
Mit Nahrungskarenz, Antibiotika und bei Komplikationen wie Perforation oder Abszess operativ, durch Entfernung des betroffenen Darmabschnitts.
Welche Maßnahmen werden nach überstandener Divertikulitis empfohlen?
Ballaststoffreiche Kost, allerdings langsam gesteigert. Eventuell auch die Einnahme von Flohsamenschalen, auf jeden Fall ausreichend Flüssigkeitszufuhr und Bewegung.
Was ist der Unterschied zwischen einer Peritonitis und einem akuten Abdomen?
Eine Peritonitis ist die Entzündung des Bauchfells und kann zu einem akuten Abdomen führen. Ein akutes Abdomen ist ein Symptomenkomplex mit bretthartem Bauch und stärksten Schmerzen, der viele Ursachen haben kann, nicht nur eine Peritonitis.
Vabene, kommen wir zum Reizdarmsyndrom. Was ist das überhaupt?
Es handelt sich um eine funktionelle, chronische Erkrankung des Magen-Darm-Traktes, die sich durch Bauchschmerzen und veränderte Stuhlgewohnheiten äußert, ohne dass strukturelle oder biochemische Ursachen gefunden werden.
Was heißt denn bitte funktionelle Erkrankung?
Das bedeutet, dass die Symptome auf einer gestörten Funktion beruhen, obwohl keine organisch nachweisbaren Veränderungen gefunden werden.
Wie häufig tritt das RDS in der Bevölkerung auf und wer ist besonders betroffen?
Etwa 10-15% der Bevölkerung leiden an einem Reizdarmsyndrom, wobei Frauen etwa doppelt so häufig betroffen sind wie Männer, vor allem Frauen im mittleren Alter.
Wie kann Stress das Reizdarmsyndrom beeinflussen?
Stress wirkt über die Darm-Hirn-Achse, was zu einer verstärkten Darmmotilität, veränderter Schmerzschwelle und einer Dysregulation des Verdauungssystems führen kann. Dann befinden sich die Patienten in einem Teufelskreis, da die Symptome wiederum zu zusätzlichem Stress führen.
Von welchen typischen Symptomen berichten Patienten mit Reizdarmsyndrom?
Typische Symptome sind krampfartige Bauchschmerzen, oft mit Besserung nach dem Stuhlgang, Blähungen, Völlegefühl und veränderte Stuhlgewohnheiten, also Obstipation, Diarrhoe oder eine Mischform.
Welche Symptome helfen dabei, ein Reizdarmsyndrom von organischen Erkrankungen zu unterscheiden?
Beim Reizdarmsyndrom treten die Beschwerden typischerweise nicht nachts auf. Zusätzlich sprechen ungewollte Gewichtsabnahme, Blutbeimengungen im Stuhl, Erbrechen und Fieber gegen ein Reizdarmsyndrom.
Warum ist eine ausführliche Anamnese bei der Diagnose des Reizdarmsyndroms so wichtig?
Weil die Diagnose primär auf dem klinischen Bild und dem Ausschluss anderer Erkrankungen beruht. Dabei sind die Dauer der Beschwerden, also mindestens 3 Monate, deren Intensität und vor allem der Einfluss auf die Lebensqualität zentrale Informationen.
Welche diagnostischen Maßnahmen werden zur Ausschlussdiagnose des Reizdarmsyndroms herangezogen?
körperliche Untersuchungen wie die digital-rektale Untersuchung, Laboruntersuchungen, also zum Beispiel BSG, CRP, Calprotectin im Stuhl. Es gibt Atemtests, gynäkologische Untersuchungen bei Frauen sowie bildgebende Verfahren, also Sonographie, Gastroskopie und Koloskopie.
Welche Rolle spielt die Psychoedukation in der Therapie des Reizdarmsyndroms?
Die Psychoedukation klärt Patienten über die Erkrankung, deren Ursachen und mögliche Bewältigungsstrategien auf, was helfen kann, Ängste zu reduzieren und das Gefühl der Hilflosigkeit zu überwinden.
Wie können wir als Heilpraktiker Patienten mit dem Reizdarmsyndrom helfen?
Mit Ernährungsberatung, Probiotika, Phytotherapeutika wie Pfefferminzöl, Kümmel oder Fenchel. Zusätzlich können Wärmeanwendungen und Entspannungstherapie, aber auch Gesprächstherapie gute Methoden sein.
Allora, kommen wir zum letzten Abschnitt unserer Gesamtwiederholung. Das Schlusslicht bildet das kolorektale Karzinom. Welche beiden malignen Erkrankungen fasst man mit dem Begriff kolorektales Karzinom zusammen?
Das Kolonkarzinom und das Rektumkarzinom.
Welche beiden sind die häufigsten Lokalisationen?
Zu 50% ist das Rektum betroffen, zu 30% das Sigmoid.
Gibt es Risikofaktoren für das kolorektale Karzinom?
Ja, die gibt es. Es gibt eine genetische Prädisposition. Außerdem steigt das Risiko mit dem Lebensalter. Der Lebensstil scheint einen großen Einfluss zu haben. So gelten wenig Ballaststoffe, rotes und verarbeitetes Fleisch, fettreiche und stark verarbeitete Nahrung als Risikofaktoren. Außerdem Adipositas, Rauchen und Alkohol. Auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erhöhen das Risiko.
Welche Symptome könnten im späten Verlauf auffallen, außer B-Symptomatik und Anämie?
Es könnte zu plötzlichen Veränderungen des Stuhlgangs kommen oder zu wechselndem Stuhlgang. Auch Bleistiftstuhl ist ein Schlagwort. Außerdem könnte sichtbares Blut im Stuhl sein oder natürlich bei der Vorsorgeuntersuchung okkultes Blut.
Wohin metastasiert das Karzinom häufig?
In die Leber, die Lunge und die Lymphknoten.
Wie sieht es mit der Vorsorgeuntersuchung aus?
Die Vorsorge für gesunde Menschen wird ab 50 Jahren empfohlen und hier gibt es eine Neuerung. Seit dem 1. April 2025 gilt es sowohl für Mann und Frau ab 50 Jahren. Also das ist neu, für Frauen galt es früher ab 55 Jahren. Hier kann jetzt jährlich bei Männern und zweijährlich bei Frauen ein Test auf okkultes Blut gemacht werden. Aber man kann auch eine Koloskopie wählen. Wird diese gewählt, dann ist das okkulte Blut Vergangenheit. Also man kann natürlich noch selbst dafür bezahlen. Aber sobald man die erste Koloskopie gemacht hat, schweres Wort, eben kein okkultes Blut mehr von der Krankenkasse bezahlt. Und dann kann man noch eine zweite Darmspiegelung machen lassen im Abstand von mindestens 10 Jahren. Bei Risikopersonen werden die Untersuchungen schon früher empfohlen und auch bezahlt.
Was bitte ist die TNM-Klassifikation?
Hierbei handelt es sich um ein System zur Einteilung maligner Tumoren. Hinter den Buchstaben kommt dabei jeweils eine Zahl. T steht hier für Tumor, also vor allem die Größe, die von 1 bis 4 eingeteilt wird. N steht für Nodus, also Knoten, und beschreibt, ob regionäre Lymphknoten befallen sind mit 1, wenn nicht, dann mit 0. Das M steht für das Vorhandensein von Fernmetastasen, auch wieder mit 0 oder 1.
Wo liegt der Unterschied in der Therapie des Kolonkarzinoms und des Rektumkarzinoms?
Das Kolonkarzinom spricht nicht auf eine Strahlentherapie an. Das Rektumkarzinom hingegen kann auch bestrahlt werden, sowohl vor und auch nach der OP.
Welche schützenden Faktoren kennen wir gegen Darmkrebs?
Eine schnelle Stuhlpassage gilt als schützend. Diese können wir vielleicht durch die restlichen schützenden Faktoren erreichen, nämlich durch körperliche Aktivität und eine Ernährung mit vielen Ballaststoffen, viel Obst und Gemüse und wenig Fleisch.
Ich habe keine weiteren Fragen mehr.
Perfekt, dann weißt du jetzt, was du ab sofort auf unseren Tisch zauberst, noch mehr und noch weniger.
Ich weiß, dass ich nichts ändern muss, danke.
Sehr gut, perfekt. Dann sind wir komplett einmal durch den Verdauungstrakt geflogen und du bist bereit, in der nächsten Folge neuen Input zur Leber zu bekommen. Yeah! Markus, lieben Dank für deine Unterstützung. Die Fans deiner Stimme hören sich die Folge bestimmt mehrmals an.
Was soll ich machen? Du bezahlst mich dafür.
Ja, wie immer freue ich mich über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Insta und YouTube folgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Bitte, bitte schreib aber unbedingt deinen geplanten Prüfungstermin und dein Prüfungsamt dazu. Riesig freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei Google bewertest. Und vergiss nicht, dich für den kostenlosen Newsletter einzutragen, damit du über alle wichtigen News informiert wirst. Viel Spaß beim Wiederholen und Lernen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.